du an? Doch. Heute ist das Kapitel 5 aus dem Markus-Evangelium dran. Das Kapitel 5 ist ein aufregendes Kapitel, lauter Heilungen. Da ist einmal der Mann, der in den Grabhöhlen lebt und von diesen bösen Geistern oder von den Geistherren besessen ist. Dann ist die Auferweckung der Tochter des Jairus und die Heilung der blutschlüssigen Frau. Ich bin an dem Mann hängen geblieben, quasi mit dem bösen Geist. Und ich fand das, also irgendwie ist ja manchmal so, dann bleibt man an irgendeiner Stelle hängen und denkt, boah, so hast du das irgendwie noch nie gelesen. Und so ist das jetzt hier auch mit dem. Hier berichtet Markus in epischer Breite, was bei Markus ja ganz selten ist. Normalerweise vergleiche ich Markus immer eher mit einer Tagesschau-Sendung. Aber für diese Erzählung hier braucht er glatte 20 Verse. Das ist mehr, als die anderen beiden Evangelisten dafür brauchen. Das ist quasi ein abendfüllender Spielfilm, so wie in der Menge gemessen. 20 Verse für eine Begebenheit, unglaublich. Und also ist es Markus sehr, sehr wichtig, dass genau klar den Menschen, die das gehört haben, gelesen haben, uns heute auch eben, dass ganz klar wird, was da eigentlich genau passiert. Und das lohnt sich ja schon deswegen auf jeden Fall, sich das genauer anzugucken. Ich lese diese Begebenheit, diese ersten 20 Verse. Sie kamen an das andere Ufer des Sees in das Gebiet von Gerasa. Als er, Jesus, aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er kam von den Grabhöhlen, in denen er lebte. Man konnte ihn nicht bändigen, nicht einmal mit Fesseln. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber er hatte die Ketten gesprengt und die Fesseln zerrissen. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabhöhlen und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Als er Jesus von Weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder und schrie laut: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt: Verlass diesen Mann, du unreiner Geist. Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus dieser Gegend zu verbannen. Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen: Lass uns doch in die Schweine hineinfahren. Jesus erlaubte es ihm, darauf verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den ganzen Abhang hinab in den See. Das waren etwa 2000 Tiere, und alle ertranken. Die Hirten flohen und erzählten alles in der Stadt und in den Dörfern. Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion Dämonen besessen gewesen war. Er saß ordentlich gekleidet da und war wieder bei Verstand. Da fürchteten sie sich. Die, die alles gesehen hatten, berichteten ihnen, was mit den Besessenen und mit den Schweinen geschehen war. Darauf baten die Leute Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, als Jesus ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte: Geh, geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat. Da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte, und alle staunten. Heute mal eine etwas längere Erzählung oder Vorlesung aus der Bibel, aber ich finde, manche Sachen muss man auch im Ganzen mal hören. Vielleicht vorab, weil das kommt die ganze Zeit sozusagen wieder zum Tragen. In dieser Erzählung finde ich, wie auch an vielen anderen Stellen, so dieses Wechselspiel zwischen der menschlichen Sicht und der himmlischen Sicht. Es ist immer, die Menschen sehen, wir sehen ja auch nur immer das, was wir vor Augen sehen, nämlich das Offensichtliche. Und Jesus sieht aus der himmlischen Brille immer. Besonders deutlich wird mir das immer am Jakobsbrunnen, wenn dann die Frau menschliche Fragen stellt und Jesus himmlische Antworten gibt und irgendwie immer das Gefühl entsteht, die unterhalten sich gar nicht. Das ist genauso dieser Punkt. Und hier ist das auch so. Die Menschen sehen einen brüllenden und um sich schlagenden oder sich selber schlagenden nackten Mann, der einfach nicht in die Gesellschaft passt. Und Jesus sieht die Geister, die das Ganze verursachen. Er vertreibt nämlich die Ursache und nicht den Anlass. Und er sieht, dass der Mann sich nicht alleine befreien kann. Er ist ein Gefangener. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem Mann. Also zunächst wird ja von dem Mann erzählt. Der hat keinen Namen, der hat auch keinen Stammbaum. Das ist ja auch schon ungewöhnlich in jüdischen Berichten sozusagen. Es ist nämlich nicht wichtig, wer er ist. Es ist nur wichtig, was geschehen ist. Nur die Geister, die haben einen Namen, er nicht. Es gibt auch keine Aussage dazu, ob er Jude ist oder nicht Jude ist. Es ist nicht jüdisches Gebiet, sonst gäbe es keine Schweine da. Die waren ja für die Juden nicht so beliebt. Ich habe mal gelesen, für Juden wären Schweine ein wandelnder Abort. Auch eine hübsche Erklärung. Aber was ist das für ein furchtbares Leben für diesen Mann? Er lebt in den Grabhöhlen, das heißt, er lebt bei den Toten. Er lebt mitten zwischen den verwesenden Knochen. Das wird mehrfach erwähnt. Er brüllt unentwegt, er schlägt sich, er kämpft offensichtlich einen ganz verzweifelten Kampf gegen sich selber. Er lebt fernab der Gesellschaft, auf den Bergen, ganz allein isoliert von seiner Familie, die es aber ja offensichtlich gibt, denn Jesus schickt ihn ja nachher nach Hause. Die Gemeinschaft kann ihn nicht bändigen, sie kann ihn nicht mal mit Gewalt bändigen. Schon oft haben sie ihn gefesselt und es taucht alles nichts. In ihm steckt offenbar eine solche ungeheure Unruhe, die ihn einfach alle Ketten auch sprengen lässt. Er ist lebendig tot, er lebt bei den Toten. Furchtbar, oder? Schreckliches Leben muss das gewesen sein. Das Erste, was mir in diesen, also ich habe heute mehr so sozusagen immer in diese Erzählung gegriffen und so Spots empfunden. Und diese Spots sozusagen, diese Lichtpunkte, die ich mitgenommen habe aus der Erzählung, die gebe ich euch heute. Das ist insofern nicht so ein großer Anfang, ein Riesenbogen und ein satter Schluss, sondern es sind immer so einzelne Teile. Und wenn euch da ein einzelnes Teil heute wichtig wird oder geworden ist, dann am Schluss, dann lade ich euch ein, das einfach mit über die Woche zu nehmen. Denn es kommen doch verschiedene Sachen jetzt einfach zum Vorschein. Ja, und deswegen steige ich da ein. Also das Erste, was ich bei dieser Vorbereitung gemerkt habe, das ist mir noch nie aufgefallen, ist, dass Jesus offensichtlich nur zu diesem Zweck an dieses Ufer gefahren ist, um diesen Mann zu retten und zu befreien. Das ist mir noch nie aufgefallen. Die Erzählung davor, das ist die Geschichte mit dem Kissen, wo die über den See fahren und dann schläft er da, dann fährt er dahin, landet da, befreit den Mann und haut gleich wieder ab. Er macht nur das, das ist mir noch nie aufgefallen. Und ich habe das bei Matthäus und bei Lukas auch nochmal nachgeguckt, da ist das genauso. Also er hat offensichtlich fest im Sinn, da hinzufahren, um diesen Mann zu befreien. Das war mir neu, also das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Und er lässt sich auch nicht bitten, sondern er fängt schon mal an, denn hier heißt es ja in der Erzählung, als der Mann Jesus von Weitem sieht, läuft er dann auf ihn zu, aber da hat Jesus schon gesagt, raus aus dem Mann. Ne? Also er wartet nicht erst, bis er in der Nähe ist, sondern macht das gleich auf Entfernung. Und das ist schon spannend. Ich bin sicher, dass wir das auch in unserem Leben erleben. Also jetzt ich mache die Beispiele dann natürlich jenseits von bösen Geistern, sondern einfach in Situationen unseres Lebens, so klar, ne? Aber ich glaube, dass uns das auch ganz oft geschieht, dass Gott sieht, wenn wir uns nicht selber aus einer Situation retten können und eingreift und durchgreift, auch wenn wir ihn gar nicht bitten oder bitten können, weil wir es vielleicht doch gar nicht bemerkt haben. Das sind immer so, also neben den schweren Zeiten des Lebens sind das so ganz so Situationen im Alltag, glaube ich. Sowas wie, puh, das war jetzt aber knapp. Boah, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Das war gefährlich. Das hatte ich gar nicht so bemerkt. Straßenverkehr, im Haushalt, im Sport, solche Sachen, wo man gerade noch so, boah, Glück gehabt. Ne? Das sind so Sachen, wo Gott nicht lange sich bitten lässt, sondern wo er eingreift und sagt, nee, das soll jetzt nicht passieren. Das, was sich da gerade andeutet an Situationen. Und umso mehr gilt das natürlich in den schweren Zeiten unseres Lebens, wo wir wirklich nicht mehr weiterkommen, wo wir nicht mal mehr bitten können, wo einfach Schluss ist, wo diese ausweglosen Situationen, das hatten wir vorhin im Lobpreis, das war übrigens ein sehr schöner Lobpreis, wir hatten das in diesem Lobpreis, wo es um die ausweglose Situation geht und dann sagte sie, ja, aber für Gott sind sie nicht ausweglos. Das ist genau das. So empfinde ich das jedenfalls. Gott wird sich um uns kümmern, auch wenn wir vollkommen feststecken. Ja, also Jesus geht an Land und als er den Mann aus der Ferne sieht, sagt er schon, raus. Er wartet nicht, er handelt sofort. Dazu ist er ja gekommen. Raus, sofort, verlass diesen Mann. Und erst dann kommt der Mann, quasi angefüllt mit den Geistern, auf ihn zu. Und diese, nicht der Mann, sondern die Geister, beginnen eine Unterredung mit Jesus. Und sie haben einen Namen, Legion. Ich habe nachgelesen, das meint in dem Zusammenhang nicht eine Zahl, nicht eine Anzahl, sondern mehr eine Besatzungsmacht. Also eine ganze, riesengroße, ja, Legion sozusagen in diesem Mann. Und das finde ich schon ziemlich spannend, dass diese Geister, das ist ja an anderen Stellen auch, aber hier ist es eben auch, diese Geister erkennen Jesus als Sohn Gottes. Die Menschen sind zu dämlich dafür, aber die Geister können das, die wissen das, weil die aus einer anderen Ebene kommen. Das ist wieder diese himmlische, also Himmel und Hölle dann natürlich, und die irdische Sicht. Das ist aus einer anderen Ebene, die wissen, wer Gott ist. Und sie wissen, dass sie ihm unterlegen sind. Denn sie sagen nicht, was willst du von mir, lass mich doch in Ruhe. Nein, sie müssen gehorchen, sie müssen raus. Sie fragen auch nicht, ob sie wirklich raus müssen oder sowas aus diesem Mann, sondern sie fragen nur, wie und wohin. Es ist total klar, dass sie gehorchen müssen, wenn Jesus sagt, raus, verlass diesen Menschen. Die bösen Geister hatten zwar Macht über diesen Menschen, und zwar ihn völlig entstellt leben zu lassen, also ein Mensch, der normalerweise leben kann. Aber als Jesus eingreift, haben sie keine Macht mehr, dann müssen sie weg. Und das finde ich, das ist etwas, was immer wieder total faszinierend ist. Jesus, unser Gott, ist stärker. Stärker als jeder, stärker als alles. Stärker als alles, was passieren kann. Er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und das ist buchstäblich so. Es gibt nichts, was unser Gott nicht könnte, wozu er nicht stark genug wäre. Ich finde, sowas muss man immer wieder hören. Ist ja nicht neu. Das wissen wir ja. Trotzdem, das ist so ein Satz, den man sich im Grunde immer, wie soll ich mal sagen, in der Seele eingravieren muss, damit das Ding wirklich sichtbar und da ist. In der Seele, im Verstand, in unserem ganzen Sein. Gott ist stärker. Es gibt nichts, wofür die Gotteskraft nicht reichen könnte. Das finde ich schon ziemlich klasse. Also es ist nicht die Frage, ob die Geister verschwinden, sondern nur wie und wohin. Und Jesus lässt zu, dass 2000 Schweine über die Wupper gehen. Und dann laufen die Hirten ja alle weg und laufen da in die Städte und die Dörfer, wo wahrscheinlich die Eigentümer der Schweine sind. Und die kommen dann alle her und dann erzählen die sich das gegenseitig, heißt es ja dann. Und dann bitten sie Jesus, das Gebiet zu verlassen. Da habe ich früher mal gedacht, wieso eigentlich? Irgendwann habe ich das dann aber doch verstanden. Wahrscheinlich hat es Helmut mal erzählt, ich weiß es nicht mehr genau. Das war das Vermögen der Menschen, was da gestorben ist. Das waren 2000 Schweine, die haben richtig Schotter gekostet. Und damit ist denen das Vermögen sozusagen Bach runtergegangen. Und deswegen bitten sie Jesus, das Gebiet zu verlassen, damit nicht noch mehr passiert. So nach dem Motto, ist ja jetzt schön und gut, dass dieser Mann wieder bei Verstand ist, aber ich bin jetzt pleite. Meine Schweine waren das Vermögen und besser, dass er geht, bevor noch mehr passiert. Das steckt da sozusagen hinter. Und ich finde das grandios. Jesus, ist es total egal, was das kostet, dass die Seele dieses Menschen befreit wird. Es ist ihm egal, was das kostet, weil das ist wieder die menschliche Sicht. Aus der himmlischen Sicht galt es, die Seele zu retten. Und nichts kann dafür zu viel kosten. Und das finde ich auch total klasse. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich für dich ganze Länder und für dein Leben ganze Völker. Jesaja, da ist es wörtlich. Es ist total egal, was das kostet, wenn ein Menschenleben, eine Menschenseele zu retten ist. Klasse, finde ich. Die Kosten sind ihm egal. Wir sind ihm teuer, wir sind ihm kostbar. Das gilt ja auch für uns heute. Und den Preis hat er heute jedenfalls längst bezahlt, nämlich am Kreuz. Mehr geht nicht und mehr braucht es auch nicht. Damals war er noch auf der Erde, da war das mit dem Kreuz ja noch nicht aktuell, aber auch da war es ihm schon total egal, was das kostet. War ja nur sozusagen die menschliche Sicht und nicht die himmlische. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese menschliche und himmlische Sicht. Die Menschen haben versucht, diesen Mann einzufangen, zu bändigen, zu fesseln, wieder mit Gewalt quasi in ihre Reihen zu holen. Nun benimm dich mal, wie mal andere Menschen auch. Jesus ist anders, der sieht ja aus der himmlischen Sicht und er erkennt die eigentliche Ursache und er beseitigt diese Ursache. Danach das Ergebnis dieser Beseitigung. Das sehen die Menschen dann auch wieder. Nämlich, der sitzt da ordentlich angezogen und bei gutem Verstand. Und ich finde, das ist auch wichtig in unserem Leben. Geht uns das nicht auch manchmal so? Wir sehen da so ein Problem, für das wir ständig beten, so ein ganz offensichtliches Problem. Und die Lösung, die haben wir doch auch längst parat. Nur Gott hört da irgendwie nicht drauf. Also, und wir bitten und es scheint nichts zu passieren. Unsere menschliche Sicht, weil mehr Horizont haben wir eben nicht. Wir haben keinen Horizont für die himmlische Perspektive. Aber das heißt ja nicht, dass Gott nicht gleichzeitig doch arbeitet, nämlich in der himmlischen Sicht. Der hat ja einen ganz anderen Horizont, viel größere Weite. Natürlich hört er uns und er hört auch 100-mal dasselbe von uns. Und er bearbeitet aber die Ursache und nicht nur den Anlass. Er fängt uns nicht mit Ketten und Fesseln ein und legt uns an der Ecke, nun gehorch mal schön, sondern er geht ja aus der himmlischen Sicht. Er beseitigt die Ursache. Und natürlich hat er seinen eigenen Zeitplan. Der kann uns allerdings manchmal ungeduldig werden lassen, aber er ist dran. Unser Gott ist immer dran. Und immer dasselbe zu bitten, wird uns ja auch mal langweilig. Und es liegt nahe, dann auch mutlos zu werden. Enttäuscht vielleicht. Vielleicht wird es aber Gott ja auch langweilig, wenn wir immer dasselbe ihm erzählen. Wenn immer dasselbe kommt. Vielleicht wäre es auch mal gut, einen Perspektivwechsel zu versuchen. Von unserer Seite. Weg von der menschlichen Sicht. Vor dem, was vor Augen liegt. Hin zu der himmlischen Sicht. Wie sieht denn Jesus mein Problem eigentlich? Ja, und da fallen uns vielleicht auch keine Worte ein. Dann nehmen wir doch das Sprachengebet. Deutlich hat Helmut uns beiden, Martin und mir, auch empfohlen, zu einem bestimmten Thema immer das Sprachengebet so jeden Tag 3 Minuten einzusetzen. Haben wir gemacht, machen wir seitdem treulich. Und ich sag's euch, es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Wenn wir hier zusammen im Sprachengesang sind, ist das toll. Wenn wir zu Hause jeweils in unseren Familien oder auch alleine im Sprachengesang sind oder im Sprachengebet sind, ist das grandios. Ich hatte es aus dem Blick verloren für mich selber zu Hause. Das passiert ja auch manchmal, dass man Dinge, die man für gut hält, dann trotzdem irgendwie wieder aus dem Blick verliert. Aber wir tun das jetzt. Wir machen das Sprachengebet. Und ich habe dadurch wieder, wie soll ich das mal sagen, wir verlassen tatsächlich damit diese menschliche Perspektive. Wir verstehen ja nicht, was wir sagen, aber der Heilige Geist kann was Vernünftiges draus machen. Und das tut er auch. Das tut er wirklich. Und das ist große Klasse. Wir dürfen uns sicher sein, dass wenn wir im Sprachengebet sind oder im Sprachengesang wie vorhin, dass wir in der himmlischen Ebene sind. Das verstehen wir nicht. Wir sind ja auch nur Menschen. Aber Gott versteht es, was wir da tun. Und das ist doch das Entscheidende. Wir lassen zu, dass das, was wir nicht verstehen, in der himmlischen Sicht Sinn macht. Das finde ich total klasse, das ist völlig irre. Also, Leute, fallen euch keine Worte mehr ein. Geht zum Sprachengebet über. Ich weiß, es klingt bekloppt erstmal, muss man sagen. Wenn Stille im Raum ist, man fängt ganz alleine an, irgendwas zu erzählen, was man selber nicht versteht. Das braucht erstmal Überwindung. Ich verspreche euch, das legt sich, das Gefühl. Und es macht einfach, ja, vor allen Dingen, wenn man dieses Wissen darum hat, dass es unsere Ebene verlässt und die himmlische Ebene erobert quasi, das ist schon eine Menge wert. Also das ist ein großes Geschenk von unserem Gott, dass wir dieses Sprachengebet haben.
Ich mache mal kurz einen Einwurf, weil du jetzt sagst, man kommt sich so ein bisschen bekloppt vor, in Anführungsstrichen, wenn man anfängt. Ich bin normalerweise ein sehr nüchtern veranlagter Mensch, vielleicht auch durch meine Sozialisation bei der Polizei, aber selbst ich habe das geschafft, das Sprachengebet. Und das will was heißen.
Die Polizei schafft Platz.
Ja, seht ihr. Habt ihr sogar noch ein kleines Zeugnis reinbekommen? ja, das war der vorletzte Spot. Und der letzte Spot ist das, was auch in dieser Begebenheit als letztes erzählt wird. Jesus gibt dem Mann ja abschließend einen Auftrag. Erzähle. Das ist anders als in vielen Heilungsberichten. Da heißt es ja oft von Jesus, erzähle es keinem, was die ja auch nicht machen. Hier heißt es ausdrücklich, erzähle. Ich möchte, dass du erzählst. Warum? Weil es nicht jüdisches Gebiet ist und das Reich Gottes da aufwachsen soll? Weil es für den Mann nötig ist, für seine Wiedereingliederung? Ach guck, der kann ja reden wie ein Mensch. Keine wirkliche. Also ich habe wirklich keine echte Ahnung davon, was dahinter steckt. Aber das Wichtige ist doch, der Mann tut das. Der geht los und erzählt überall in der Dekapolis, irgendwie 10 Städte heißt das da, was Gott für ihn getan hat. Und das ist ja wohl ein herrliches, lebendiges Zeugnis. Und das heißt ja auch überall, und alle staunten. Und das machen wir hier auch. Ihr habt das auch vorhin schön gemacht. Wir machen das auch. Wir erzählen einander auch, was wir mit Gott erlebt haben. Und das ist total wichtig. Und ich wünsche mir, dass wir das irgendwie auch, naja, nicht auf bestimmte Personen begrenzen, sondern dass alle das irgendwie üben, wie das geht, von Gott eine Begebenheit zu erzählen. Der Hintergrund ist doch, ich trainiere meine inneren Ohren und Augen und mein Herz auf Dinge, die Gott in meinem Leben tut, auch wirklich zu achten. Wenn nur immer die anderen erzählen, dann ist es irgendwie so, naja, bei denen tut Gott was und bei mir, naja, ich weiß nicht so richtig. Wenn ich aber selber trainiere, darauf zu achten, was Gott in meinem Leben tut, weil ich es dann auch erzähle, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Und ich möchte da euch echt Mut machen. Hier ist es ein wunderbarer, in sich geschlossener, geschützter Rahmen. Herrlich. Dürft ihr üben, so viel ihr wollt. Aber es gibt auch so viele andere Gelegenheiten, von Gott zu erzählen. Einfach zu sagen, was ihr mit ihm erlebt habt. Ihr müsst da nicht mit der großen eisenbesetzten Familienbibel um euch schlagen oder irgend sowas, sondern ihr braucht einfach nur sagen, das hat Gott an mir getan. Ganz leicht, ganz unspektakulär, ganz einfach nur ein Teil unseres Lebens. Und wenn dann hinterher es heißt, und alle staunten, ist doch toll, oder? Weil von diesem Gott, über diesen Gott zu staunen, das tun wir ja nun ohne Ende, aber wenn es noch mehr tun außer uns, wäre das doch ganz grandios. Weil verdient hat er das, unser genialer Gott.